Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und mit euch zu singen. Wie groß bist du? Das ist wirklich, das ist eine schöne Einleitung. Vielen Dank für das Lied. Ich bin der Daniel Platte. Ich kenne nicht alle hier. Ich kenne manche. Ich komme aus Schriesheim, also auf der anderen Seite von Heidelberg. Die Schriesheimer kommen sonst nicht so oft in den Süden, nicht wahr? Deswegen herzlich willkommen vom Norden. Ich liebe drei Dinge. Ich liebe als erstes meine Frau und meine Familie. Ich habe drei Kinder, 22, 20 und 18. Und ich kann euch sagen, es ist toll, erwachsene Kinder zu haben. Das ist wirklich schön. Also Mut für alle, die kleine Kinder haben. Ja, das Beste kommt noch. Ich habe eine ganz tolle Frau, Damaris, manche kennen die auch und das ist schön. Ich liebe meinen Beruf. Und ich weiß, dass jetzt manche Leute mich nicht mehr ganz ernst nehmen. Ich bin Lehrer. Aber ich bin nicht ein normaler Lehrer, ich bin Lehrer an einer Blindenschule. Ich bin an der Blindenschule Ilvesheim, meine Schüler sind alle blind oder sehbehindert. Und meine eigenen Kinder haben früher immer gesagt, Papa, du hast es gut. Du kannst den ganzen Tag spielen. Und ich sage, was, ich bin Lehrer. Und dann haben sie gesagt, nee, Papa, du spielst immer, ich sehe was, was du nicht siehst. Sie haben recht. Okay. Und als letztes, ich liebe Jesus. Und deswegen bin ich hier. Einfach, weil mein Herz für Jesus schlägt und ich das gerne habe. Ich bin auch in der Gemeinde. Mein Heimatstall ist die Brüdergemeinde in Heidelberg. Und ich habe meine Familie da gerade eben noch hingebracht, habe die ersten 20 Minuten in Heidelberg mitgenommen und ihr fangt ja so schön spät an, das war ganz schön. Deswegen, ich bringe auch Grüße aus Heidelberg von unseren Brüdern Gemeinde. Christliche Gemeinde Heidelberg, hinter dem Auto McDonald's, wer das nicht weiß, wo das ist. Ich möchte mit euch einen Vers lesen oder ein paar Verse lesen aus der Apostelgeschichte. Und die Margit hat mir gesagt, Daniel, 25 Minuten und das gibt die Herausforderung. Achso, okay. Es hat mal die Mutter gefragt, Mutter, was bedeutet es eigentlich, dass der Prediger immer seine Uhr auf die Kanzel legt? Und dann hat die Mutter gesagt, leider nichts. Deswegen, ich bin Lehrer und ich denke im 45-Minuten-Takt mal gucken, wie weit wir kommen. Schön, also, wir sind beieinander, zumindest lachen schaffen wir schon gemeinsam. Apostelgeschichte möchte ich lesen. Apostelgeschichte 7 aus der Verteidigungsrede vom Stephanus. Stephanus, einer der ersten Märtyrer, die für ihren Glauben mit dem Leben bezahlen. Und bevor er tatsächlich die Steine an seinem Kopf und an seinem Herzen merkt, hält er eine Rede, sehr beeindruckend, die auch den Paulus, glaube ich, sehr beeindruckt hat, der da damals noch als Saulus daneben steht und zugehört hat. Und die Predigt fängt sehr beeindruckend an. Der Hohepriester aber sprach, Apostelgeschichte 7, Vers 1, ist das so? Er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da an siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in das Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Der Gott der Herrlichkeit, so heißt die Predigt. Und jetzt muss ich gucken, ob es weitergeht irgendwie. Muss ich weitermachen oder muss ich irgendwie? Kommen wir über. Ich weiß, ein Blindenlehrer mit PowerPoint-Präsentation ist immer schwierig, deswegen. Irgendwann kriegen wir es. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal so ganz aus tiefem Herzen gesagt, wie herrlich? Und ich habe das Gefühl, diesen Namen, den kann man gar nicht, oder diesen Ausdruck kann man gar nicht so sagen, wie herrlich, sondern das muss so ganz tief kommen. Ja, so wie herrlich. Kennt ihr das? Ja. War das mal bei einem guten Essen in letzter Zeit, dass ihr irgendwie nach dem Essen, als ihr da saßt, oh, es war herrlich. Ja. Oder als ihr in Urlaub gefahren seid, irgendwie Deutschland war voll Regen und ihr fahrt über den Gotthard rüber und auf einmal Vollmond, Berge, glitzernde Seen und ihr sagt, oh, wow, herrlich. Kennt ihr das? Oder beim Skifahren geht es mir immer so, wenn ich irgendwie oben im Bregenzer Wald bin, ja, und ich stehe da oben und ich fahre Ski und du siehst dieses Bergpanorama und den blauen Himmel und dann fährst du runter und dann singe ich immer laut. Weißt du, was ich singe, Alexander? Du großer Gott, wie groß bist du, ja? Meine Familie hält dann immer ein bisschen Abstand, die finden das peinlich, wenn ich im Lift singe, aber mein Herz ist so voll, ja? Oder auf Hillsong, how great thou art, ja? Das ist dann immer, dieses Jahr habe ich wirklich ein kleines Jungen wirklich erschreckt, als ich da runtergefahren bin, laut gesungen habe und der ist stehen geblieben, hat mich ganz, aber kennt ihr das, wenn euer Herz so voll ist, dass ihr sagt, wie herrlich? Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal, als du über Gott nachgedacht hast, wann hast du das letzte Mal gesagt, wie herrlich ist Gott? Kennst du den Gott der Herrlichkeit? Wofür schlägt dein Herz mehr? Für ein gutes Essen oder für einen schönen Urlaub oder für deinen Gott? Der Gott der Herrlichkeit. Und eigentlich, das ist schon die ganze Frage von der Predigt. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören, gell? Da wäre ich gut in der Zeit. Kennst du den Gott der Herrlichkeit? Das Interessante ist, dass wir in der Bibel öfters Leute finden, die genau diesen Wunsch haben, die zu Gott kommen und sagen, Gott, ich glaube, anbetracht meiner Lebenssituation ist das, was ich brauche, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Das würde alles ändern in meinem Leben, wenn ich begeisterter wäre von dir. Das ändert alles, wenn ich größer von dir denken könnte. Das ändert alles, wenn mein Herz mehr begeistert ist von der Größe und von dieser Schönheit Gottes. Vielleicht wisst ihr das ja, können wir überlegen, wer in der Bibel hatte diesen Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Mose, ja, der war in dieser Situation, der hat die Last der Verantwortung auf seinen Schultern gemerkt. Und das war irgendwie dieses Millionenvolk mit dem störrischen und rebellischen Geist irgendwie durch diese Wüste zu bringen. Und er sagt, Gott, ich habe diese Kinder doch nicht auf die Welt gebracht, das warst doch du. Und jetzt hast du mir die in die Hände gegeben und ich bin völlig überfordert mit der Situation. Und der Mose fühlt sich überfordert und dann sagt er, ich glaube, ich weiß, was meinem Leben helfen würde. Ich glaube, ich weiß, was mir Kraft geben würde. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich kann den Mose so gut verstehen, das ist auch oft mein Gebet. Ich sage, Gott, ich wäre so gern noch viel mehr begeistert von dir. Ja. Wir finden es in den Psalmen, der David war auch so einer. Der David, der sagt, ich gehe in den Tempel, um deine Herrlichkeit anzuschauen. Psalm 63, ja. Diese Situation, wo er vor fliehen muss und wo er in der Wüste ist und wo sein ganzes Leben irgendwie scheinbar auseinanderbricht. Man weiß nicht genau, welche Situation es ist. Aber da sagt er, genau in diese Situation rein, ich brauche das, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Ein Freund von mir kam mal und hat gesagt, du Daniel, stell dir vor, du könntest einen Augenblick deinen Kopf in den Himmel strecken und Gott in seiner Gegenwart sehen. Einmal Augen auf, einmal Augen zu. Kannst du dir das vorstellen? So einen Augenblick Gottes Herrlichkeit anschauen. Ich glaube, dein Leben wäre nie mehr das Gleiche. Und das glaube ich auch. Wenn wir den Gott der Herrlichkeit sehen würden, dann wäre unser Leben ein anderes. Und jetzt sagt der Bibeltext hier, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, in meinem Herzen kommt das so eine Sehnsucht und fast ein bisschen Neid auf, oder? Oh, Abraham, was hast du da gesehen? Wie war das? Wir sehen hier hinten das Bild, das ist nicht ganz die Situation. Ja, das ist ein Bild, das war im Leben von Abraham, ist später, wo er die Sterne zählen muss. Dies ist der Gott der Herrlichkeit. Ich mag dieses Bild so sehr. Ja, das hängt seit 26 Jahren in unserem Wohnzimmer. Das ist irgendwie sehr prägend für meine Frau und für mich, den Gott der Herrlichkeit. Aber es ist einfach so, auch so wie Kestekort es hier gemalt hat, wie der Abraham nach oben guckt und Gott anschaut und der Gott der Herrlichkeit hat sein Leben verändert. Die Gliederung für die Predigt ist eigentlich denkbar einfach. Der erste Punkt, da sind wir mittendrin, der Gott der Herrlichkeit. Der zweite Punkt heißt, der Gott der Herrlichkeit sagt, geh. Und der dritte Punkt heißt, der Gott der Herrlichkeit sagt, komm. Ja. Liebe Eltern, beim Mittagessen heute könnt ihr eure Kinder abfragen. Mache ich immer. Über die Predigtgliederung. Können wir irgendwie Gottes Herrlichkeit sehen? Haben wir eine Chance, was Ähnliches zu erleben, wie der Abraham erlebt hat? Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen können. Okay. Der Gott der Herrlichkeit zeigt sich auch uns. Und das ist das Schöne. Dass der Gott der Herrlichkeit sich dem Mose und dem Abraham gezeigt hat, das war nicht ein Privileg von denen, sondern auch wir dürfen das in unserem Leben erleben, dass sich der Gott der Herrlichkeit zeigt. Die Bibel redet von mehreren Sachen, wo wir Gottes Herrlichkeit sehen. Und da sind wir genau dabei, was die Margit gesagt hat. Ja. Gott zeigt seine Herrlichkeit in der Schöpfung. Ja. Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und ich weiß nicht, ich bin jemand, ich reagiere ganz stark auf Schönheit in der Natur. Gibt es so Leute hier auch, die irgendwie so richtig Schönheit in so ein Vollmond, der aufgeht über einem Wald. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja? Oder wenn, ich weiß noch, letzten Herbst ist mein Sohn und ich, der Noah und ich, sind Auto gefahren und dann hat der Wetterbericht gesagt, die vorherrschende Farbe an diesem Wochenende ist grau. Und mein Sohn und ich gucken raus und dann gucken wir uns an und sagen, stimmt nicht. Ja, wir haben rausgeguckt und tatsächlich war eine geschlossene Wolkendecke über Schriesheim, aber über dem Pfälzerwald da hinten war die Wolkendecke ein bisschen aufgerissen und die untergehende Sonne kam von unten gegen die Wolken. Kennt ihr das? Und es war alles rosa. Und wir haben gesagt, die vorherrschende Farbe heute ist rosa. Und es war so schön. Und ich habe mich so gefreut. Und mein Sohn und ich, wir hätten uns beinahe umarmt, wenn wir nicht im Auto gewesen wären. Weil wir es so schön fanden, wie es auf einmal herrlich war. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Gott hat so viel Schönheit in diese Welt reingepackt, um uns Menschen zu zeigen, wie herrlich er ist. Es ist interessant, immer wieder, wenn die Leute im Neuen Testament über Gott reden, wo fangen sie an? Wo fängt der Paulus an? Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag, bei dem Schöpfergott. Immer wieder sagen die Leute, wenn sie über Gott diskutieren, wir müssen bei der Schöpfung anfangen, weil in der Schöpfung sehen wir Gottes Fingerabdrücke. In der Schöpfung, da hat Gott so viel Intelligenz, so viel Logik reingesteckt und lasst uns dabei stehen und so viel Schönheit. Ich bin Gott so dankbar, dass er die Welt nicht schwarz-weiß gemacht hat, sondern dass sie bunt ist. Ja? Meine Frau, die ist irgendwie so ein Farbenharmonie-Typ. Ja? Und es gibt manche Farben, die darf man nicht zusammen anziehen. Ja? Lila und rosa. Immer wenn ich in Versuchung bin, dann schimpft meine Frau mit mir. Ja? Und dann nehme ich meine Frau und ich gehe in den Garten und ich zeige die Blumenwiese und sage, Gott stellt sie nebeneinander, also darf ich das auch. Und, ja? Die Männer verstehen, was ich meine. Ja? Ganz genau. Und Gott hat diese Welt so schön gemacht, dass wir uns dran freuen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und da dürfen wir dran stehen bleiben an der Schönheit. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn Menschen Kunst machen, dann ist das immer Geschmackssache. Wenn Menschen Kunst malen, dann gibt es die einen, die sagen, oh, wie schön. Und die anderen sagen, oh, kitschig. Oder es wird immer über Kunst diskutiert. Aber ist euch aufgefallen, wenn Gott Kunst macht in der Schöpfung, dann finden es alle schön. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass ihr einen Sonnenuntergang gesehen habt und auf einmal sagt einer, ach, in Türkis wäre das auch ganz schön. Es geht nicht, ja? Sondern wenn Gott Schönheit macht, es gibt diese Sprache von Gottes Schönheit, die jeden Menschen berührt. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen, wenn du groß von Gott denken möchtest, dann mach die Augen auf, wenn du in der Schöpfung unterwegs bist und genieß Gottes Schönheit, die du in der Schöpfung siehst. Es gibt den nächsten Punkt, wo wir Gottes Schönheit sehen dürfen, in Jesus. Der Hebräerbrief, der sagt es, dass Jesus der Abglanz von Gottes Herrlichkeit ist. Der Hebräerbrief fängt so an, Hebräer 1, Vers 2, und er sagt, dieser Jesus ist der Abglanz, der Abdruck von, in Jesus siehst du die Herrlichkeit Gottes. Jetzt ist die Frage, was ist es, diese Herrlichkeit Gottes? Und wie sah Jesus aus? Das ist natürlich die Frage, gell? Ich weiß es nicht, wie sah Jesus aus? Wahrscheinlich hat er ein breites Kreuz gehabt, er war Zimmermann. Und wahrscheinlich hat er irgendwie nicht so Stifterhalterhände gehabt wie ich, sondern das war irgendwie, aber darum geht es überhaupt nicht. Die Schönheit von Jesus war nie sein Aussehen, sondern die Schönheit von Jesus war immer sein Wesen, wie Jesus war. Und im Johannesevangelium, das sagt der Johannes, das, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und dann beschreibt er das, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was war die Schönheit von Jesus? Die Schönheit von Jesus war, dass er Wahrheit und Gnade eins zu eins zusammengebracht hat. Wir Menschen tendieren immer auf der einen Seite. Es gibt so die Prinzipienreiter, die Wahrheit betonen. Und das ist richtig. Und es gibt die Leute, die immer 5 Grad sein lassen. Ach komm, den Mantel der Liebe darüber. Und Jesus ist der, der beides zusammenbringt, der völlig Wahrheit und Gnade hat, der echt war. Jesus war der, der diese Schönheit Gottes, dieses Wesen wie kein anderer. Jesus hat nie den Leuten nach dem Mund geredet. Jesus ging es nicht darum, irgendwie Leute zu beeindrucken. Und trotzdem waren die Leute, die bei Jesus waren, haben immer das Gefühl gehabt, wenn ich das tun würde, was dieser Jesus sagt, dann wäre es gut für mich, dann würde mein Leben heil werden. Dann würde ich an dieser Gnade und Wahrheit weiterkommen. Die Schönheit Gottes sehen wir in Jesus. Und deswegen war es der Bibel ein Anliegen, dass wir viel Jesus-Geschichten lesen. Ja? Der Paulus, der hat ganz viele Briefe geschrieben. Manchmal hat er 1, manchmal 2. Der Johannes hat sogar geschafft, mal 3 Briefe zu schreiben. Wie viele Evangelien haben wir? 4. Warum? Weil irgendwie die Schreiber vom Neuen Testament wollten, dass wir viel Jesus-Geschichten lesen. Wo sehen wir Gottes Herrlichkeit? In Jesus. Mach es. Wenn du begeistert werden willst von dem Gott der Herrlichkeit, dann schau viel diesen Jesus an. Und verlieb dich in diesen Jesus, wie er war. Wenn ich Jesus sehe auf der Erde wandeln, haben wir das eben nicht gerade gesungen? Ja? Das ist irgendwie, in Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und es gibt noch was Letztes. Die Herrlichkeit siehst du auch in deinen Brüdern und Schwestern, in Menschen, in Leuten, in denen Gottes Herrlichkeit wohnt. Wir haben im Hauskreis gerade den 2. Korintherbrief gemacht. Der 2. Korintherbrief ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelter Brief. Nicht so viele, ja? Da ist ein bisschen Ironie drin, manches nicht so ganz leicht, aber das ist ein herrlich seelsorgerlicher Brief. Und der 2. Korintherbrief, da kommt 18 Mal der Ausdruck Herrlichkeit vor. Der ganze Brief ist durchsetzt von der Herrlichkeit. Und einmal schreibt er über Titus in 2. Korinther 8, ja? Und sagt, dieser Titus, das ist ein ganz besonderer Mann für mich, das ist ein Mitarbeiter und er ist die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht schön? Er beschreibt seine Mitarbeiter und sagt, wenn du diesen Titus seht, dann seht ihr was von der Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier hingekommen bist, ja? Ob du dich gefreut hast auf die Geschwister und auf die Leute, die hier im Gottesdienst sind und so, ja? Oder, oh nee, den sehe ich auch wieder und so, ja? Und, oder ob dir wirklich das Herz aufgeht, dass du sagst, ich weiß, in den Leuten, die Jesus auch kennen, da lebt der Heilige Geist und der Heilige Geist, der hat wie ein Herz, eine Kerze angezündet im Herzen und der leuchtet was von Gottes Herrlichkeit. Und ich finde es so schön, deswegen, ich freue mich immer, wenn ich andere Christen kennenlerne. Ja? Du siehst in diesen Christen einfach die Herrlichkeit Gottes, das Feuer, was in ihnen brennt. Und da darfst du. Deswegen, wenn du Gottes Herrlichkeit erkennen möchtest, dann such den Kontakt zu Christen. Ich finde, das ist einfach was ganz, ganz Schönes. Der Gott der Herrlichkeit erscheint dem Abraham. Kennst du den Gott der Herrlichkeit? Wenn du an Gott denkst, was denkst du? Denkst du an den Polizisten im Himmel, der irgendwie eine Strichliste macht, jedes Mal, wenn du Finger in der Keksdose hattest? Ist Gott irgendwie der Richter? Ist Gott der gute Opa irgendwie, weit weg, G-O-T-T, guter Opa, total taub? Ja? Man besucht ihn einmal in der Woche, ja, und irgendwie, aber sonst hat er keine Ahnung von meinem Leben. Oder ist der Gott der Herrlichkeit? Dieser Gott, der so faszinierend schön ist, dass man eigentlich nicht genug über ihn nachdenken kann. Darf ich dich herausfordern, den Gott der Herrlichkeit zu suchen und zu entdecken? Und jetzt geht's weiter, dass der Gott der Herrlichkeit zu dem Abraham redet. Dieser Gott der Herrlichkeit sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh. Der Gott der Herrlichkeit sagt: Geh. Wir finden das oft im Neuen Testament oder insgesamt in der Bibel, dass Gott seine Kinder auf eine Reise schickt und dass er oft sagt: Und jetzt ist Zeit, dass du Schritte tust. Jetzt ist es Zeit, dass du nicht stehen bleibst, sondern ich möchte, dass du, wenn du mich gesehen hast, wenn du weißt, wer ich bin, Zuspruch kommt immer vor Anspruch. Es ist tatsächlich, Gott schenkt dir einen Blick auf seine Herrlichkeit. Und dann sagt er: Und weil du weißt, wie ich bin, möchte ich bitten, dass du jetzt Schritte gehst. Und hier heißt es: Geh aus deiner Verwandtschaft raus, geh aus dem Luxus raus, was du hast. Der Abraham, der wohnte in Mesopotamien, ja, in Ur in Chaldäa. Das war eine Stadt, die hatte Fußbodenheizung, die hatten Steinhäuser. Das war eine der ersten Hochkulturen. Ja, ich habe in meinem Haus keine Fußbodenheizung. Ich weiß nicht, wer von euch hat. Ja, meine Freunde haben Fußbodenheizung. Immer wenn ich komme, ziehe ich erstmal die Schuhe aus, weil es so schön ist. Ja, jetzt gerade nicht, aber irgendwann im Winter dann wieder. Und der Abraham, relativ sicher hatte er ein edles Haus mit Fußbodenheizung. Und da war er. Und dann sagt Gott: Geh aus deinem Land raus, geh aus deiner Verwandtschaft raus, lass dein Haus hinter dir. Guck mal, hier ist ein Zelt. Darf ich dich bitten, jetzt Campingurlaub zu machen? Und verlass das. Und der Abraham macht es und er geht los. Der Gott der Herrlichkeit sagt: Geh. Der Mose wird rausgeführt. Die Jünger sagt, kommt Jesus vorbei, sieht den Matthäus am Zoll sitzen und sagt: Matthäus, lass deine Zollstation zurück, folg mir nach, komm mit, geh weg von hier. Petrus, du hast hier so ein schönes Fischerboot, du bist selbstständig, mittelständisches Unternehmen in der Fischereibranche. Ja, der Petrus, hat es schon so ein bisschen was gebracht gehabt mit seinem Boot oder vielleicht mehrere Boote. Und Jesus sagt: Lass es zurück, lass los, geh raus, komm mit hinter mir her, lass los. Und es ist immer die Frage, wenn Gott uns ruft, Dinge loszulassen, schaffen wir es, die Dinge loszulassen? Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Manchmal sind es finanzielle Dinge, die wir irgendwie loslassen müssen. Manchmal sind es Beziehungen, ja, verlassen. Hier redet, dass er aus seinem Vaterhaus raus muss. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Bruder aus dem Irak, der komplett den Kontakt zu seiner Familie verloren hat, als er Christ geworden ist. Ja. Seine Eltern haben gesagt: Du bist für uns gestorben. Und er wusste das, als er den Schritt zu Jesus macht. Geh raus aus deiner Verwandtschaft. Ich weiß nicht, wo Dinge sind, wo du loslassen musst. Die Bibel redet davon, ja, dass es ganz negative Umfelder gibt. Geh aus ihrer Mitte heraus. Ja? Wohl dem, der nicht sitzt im Kreis, der Spötter sitzen. Ja? Geh aus ihrer Mitte heraus. Manchmal ist es einfach nötig, dass wir auch da, wo negative Strukturen um uns sind, wo wir Beziehungen haben, die uns nach unten ziehen, die nicht gut für uns sind, die unsere Freude in Jesus dämpfen, dass wir da auch ein Stück rausgehen und sagen: Nee, das ist nicht mein Platz, wo ich bin. Manchmal ruft der Gott der Herrlichkeit uns raus aus Sünde, aus negativen Strukturen, aus Bindungen, wo wir drin sind. Nicht, weil er uns quälen möchte. Der Gott der Herrlichkeit ist nicht der Gott, der uns quälen möchte, sondern er möchte unsere Hände frei machen für eine andere Herrlichkeit. Er möchte, dass wir loslassen, dass unsere Schultern frei werden, dass unsere Hände frei werden, dass er seine Herrlichkeit uns geben kann. Geh aus deinem Land. Ich weiß nicht, wo die Punkte sind, wo du drin steckst. Das ist unterschiedlich, ja, und das ist immer schwierig, so von vorne das zu sagen. Ich weiß, wo meine Punkte sind, wo meine Gefahren sind, wo ich rausgefordert bin, rauszugehen und ein Stück loszulassen. Weißt du das, was es bei dir ist, was deine Beziehung zu Gott trennt? Wenn du den Gott der Herrlichkeit kennst, dann gibt es dir Kraft, Schritte zu gehen in die richtige Richtung. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Heike, haben wir früher gesungen im Jugendkreis. Ja, ganz genau. Schritte wagen im Vertrauen. Und der Abraham, der geht. Stell dir vor, du machst ein Interview mit dem Abraham, als er gerade ankommt da im gelobten Land. Herr Abraham, Sie sind hier aus Ur in Chaldäa. Sie haben hier Haus mit Fußbodenheizung zurückgelassen. Warum sind Sie losgegangen? Ja, Gott hat mich gerufen. Oh, welcher Gott war das? War das dieser Götze? War das dieser Götze? Nein, es war der unsichtbare Gott. Ach so, der unsichtbare Gott. Aha, sehr interessant. Habe ich noch nie von gehört, aber sehr interessant. Ja. Und warum sind Sie hier hingekommen? Naja, Gott hat gesagt, er will mir dieses Land schenken. Naja, das ist ja interessant. Wie viel gehört Ihnen von diesem Land schon? Na, nichts. Ja, aber Sie müssen verstehen, also Gott hat gesagt, er will es mir und meinen Nachkommen schenken. Ah ja, interessant. Wie alt sind Sie? Ah, ich bin 100. Aha, und wie viele Kinder haben Sie? Ja, keins. Könnt ihr euch vorstellen? Der Abraham geht los und er kommt in dieses Land und alles, was er hat, ist die Worte des Gott der Herrlichkeit. Das ist alles, was er hat und daran hält er sich fest. Und vielleicht hat er dann geantwortet und hat gesagt, wisst ihr, aber ich habe den Gott der Herrlichkeit gesehen und deswegen war ich bereit zu gehen und deswegen bin ich hier und deswegen vertraue ich. Aber das Schöne ist, dass der Bibeltext nicht dabei stehen bleibt, geh hinaus, sondern der Bibeltext endet hier, was Gott sagt. Naja, das sind die Punkte hier, die ich schnell abgekürzt habe. Das heißt verlassen, das heißt loslassen, das heißt leben als Fremde. Der Gott der Herrlichkeit sagt, komm. Was ist der Unterschied, wenn jemand sagt, geh und wenn er sagt, komm? Geh ist immer, lauf los. Und was heißt komm? Komm heißt immer, ich rufe zu mir. Ich rufe, da wo ich will, dass du hingehst, da bin ich schon. Und deswegen sagt der Gott der Herrlichkeit, komm in das Land, das ich dir zeigen will. Wer ist schon da in dem Land? Gott ist schon da. Wisst ihr, wenn Eltern ihren Kindern das Laufen beibringen, ja, dann stellen sie meistens das Kind nicht irgendwie hin und sagen, jetzt lauf mal, ja, und geben so einen Schubs. Sondern was macht man mit dem Kind? Ja? Du stellst sie zwischen Papa und Mama und einer nimmt es und was? Der Papa ruft dann, komm in meine Arme. Ja? Und dann das Kind läuft los und, boff, und dann fällt es irgendwie in die Arme von dem Kind. Und so ist Gott. Gott schickt dich nicht weg, indem er dir einen Tritt in den Hintern gibt. Sondern Gott ruft immer zu sich und er sagt, komm zu mir. Und wenn ich will, dass du Schritte gehst, wenn ich will, dass du mutig bist, wenn ich will, dass du Dinge loslässt, wenn ich will, dass du irgendwie rausgehst, dann nur, weil ich bin schon da. Ich will, dass du Schritte gehst, dass du näher bei mir bist. Ich will, dass du meine Gegenwart, meine Nähe mehr erleben kannst als vorher. Ich möchte, dass du den Gott der Herrlichkeit mehr erleben kannst. Und das ist der Punkt, dass hier Gott den Abraham ruft. Der Gott der Herrlichkeit sagt dem Abraham, geh und sagt dem Abraham, komm. Ich möchte schließen mit dem Mose in Hebräer 11. Der Mose in Hebräer 11, da wird eine Situation beschrieben im Leben von Mose. Da steht der Mose vor dem Pharao. Und er sieht die ganzen Schätze des Pharao und er könnte der Sohn des Pharao sein. Und er sieht die Schätze Ägyptens, so wird es in Hebräer 11, ja, die er haben könnte. Was, er hätte der zweitmächtigste Mann in der ganzen Welt sein können da in Ägypten. Ja, der Pharao, was war das für einer? Und er hätte der Sohn sein können. Er hätte alles haben können. Und das sind diese Schätze. Und auf der anderen Seite ist die Schmach des Volkes Israel. Und er muss sich entscheiden, was wählt er? Wählt er die Schätze Ägyptens? Oder wählt er den Weg, den Gott für ihn vorhat? Das ist wie eine Waage. Ja? Und der Hebräerbrief sagt, er wählte die Schmach des Christus. Das ist interessant, dass das so dasteht. Ja? Bei dieser Waage geht der Weg Gottes deutlich runter. Warum? Als sähe er den Unsichtbaren. Er sieht den Gott der Herrlichkeit. Auf der Seite, wo Gott ist, auf der Seite des Weges, den Gott mit dem Mose führen möchte, da ist der Gott der Herrlichkeit. Und es ist so viel mehr Gewicht als die Schätze Ägyptens. Ich möchte vom Abraham und von dem Mose lernen. Ich möchte ganz neu begeistert sein von dem Gott der Herrlichkeit. Und ich möchte mutig Schritte gehen mit ihm. Amen.